Die Reisen sind die Reisenden. Was wir sehen, ist nicht, was wir sehen, sondern was wir sind. Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe.
Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Und Semikolon, dem kleinen literarischen Podcast, in dem wir jetzt auf Reisen gehen.
Die Insel.
Vorspiel. Alina fantasiert. So sagen sie und meinen es ernst, die Leute vom Kulturdienst, die einmal wöchentlich ihre Gemälde abholen. Gegen einen guten Preis, versteht sich. Sie scheinen sie nicht zu verstehen, wenn sie ihre Bedenken äußert, wenn sie nur einmal ein Bild nicht abgeben will. Mit einer schlafwandlerischen Sicherheit finden sie auch die versteckten Werke. Das versteht Alina nicht. Das versteht Alina nicht, aber sie kommt ohnehin nicht mehr mit dem Wandel, den alle preisen als höchstes Gut und Erlösung von allem Übel, das vorher war. Sie schütteln die Köpfe und drücken ihr Prospekte in die Hand. Die Insel, sagen sie und lächeln wohlmeinend.
Das könnte das Richtige für sie sein.
Alina glaubt nicht an das Richtige, auch nicht an das Falsche. Sie bewegt sich schon immer dazwischen, in ihrem Raum aus Schattierungen. Max, ihr Freund, findet das bedenklich.
Bedenklich,
flüstert Alina vor sich hin, und die Frau und der Mann vom Kulturdienst, die um sie herumstehen, hören das und lächeln sich gegenseitig zu. Richtig, Alina. Bedenken Sie unser Angebot. Auch Künstler brauchen mal Urlaub. Und ihre Tochter ist bei ihrem Ex-Mann gut untergebracht. Alle werden sich verstehen. Alina schluckt, während ihre alte schwarze Katze um ihre Beine schnurrt und dabei die Fremden nicht aus den Augen lässt. Die Leute vom Kulturdienst mustern das Tier skeptisch. Sie stammt nicht aus unserer Zucht, sagen sie. Es ist keine Frage, lediglich eine Feststellung. Nein, antwortet Alina schnell, als wisse sie um einen geheimen Schutz, der ihr durch das Tier zuteil wird. Sie ist ein Mix aus Siam und Mallorca-Katze. Rasse trifft Klasse sozusagen. Die blonde Frau mit dem Zahnpasta-Werbelächeln zieht streng die Augenbrauen hoch. Als Baby hat sie schon kleine Kakerlaken gefangen, verheddert sich Alina weiter. Sie hat sich um sich selbst gekümmert, auch eine Künstlerin, eine Überlebenskünstlerin. Der Mann, der einen schwarzen Anzug mit Namenssticker trägt, Antonio Gibaldi steht drauf, räuspert sich, findet aber schnell zu seinem üblichen Leierton zurück. Das braucht ihre Katze heutzutage, dem Staatsprogramm sei Dank, nicht mehr. Alle Bewohner haben Arbeit und Wohlstand und das merken auch die Tiere. Sie bekommt doch sicherlich unser wohlschmeckendes Futter mit zugesetzten Vitaminen aus künstlich erzeugtem Fleisch, für das kein Wesen mehr leiden muss, nicht wahr? Alina zögert nur einen Augenblick, dann nickt sie. Selbstverständlich. Wenn ich die Herrschaften jetzt bitten dürfte, ich habe noch Arbeit vor mir. Das Plakat für die Regierung wünschen Sie doch bestimmt bis nächste Woche? Antonio legt ihr eine Hand auf die Schultern. Nein, nein. Entspannen Sie sich und bereiten Sie sich auf Ihre Reise vor. Verabschieden Sie sich von Max und Ihrer Tochter und freuen Sie sich auf etwas gänzlich Neues. Alina schließt rasch die Tür hinter ihnen. Die Würfel sind gefallen. Sie wird verreisen müssen.
Zwischenspiel.
Es gibt nur diesen einen Haken, nur diese eine Regel. Alina darf das Hotel nach Mitternacht nicht verlassen.
Aufbruch. Als erstes fällt ihr die Katze auf. Sie ist schneeweiß, mit langem Fell und eingedrückter Nase und liegt lang ausgestreckt auf einer in den Boden eingelassenen Poolbeleuchtung. Eine Perserin. Das Gegenteil zu ihrem schwarzen Teufelstier, eine Sofakatze. Die Weiße mustert Alina. Dieser wache Blick erinnert sie an die Schwarze, die sie zurücklassen musste. Die Katze erhebt sich, geht einige Schritte auf Alina zu, um sich dann abzuwenden, auszustrecken und mit weit geöffnetem Maul zu gähnen. »Hey, du«, wirbt Alina. »Komm doch mal her.« Das Tier rührt sich nicht. Im Gegenteil. Es wendet Alina ihre Rückseite zu und schaut beinahe regungslos in Richtung der Steinstufen, die in den kleinen Abhang der Anlage gemeißelt sind. Ja, ja, du hast schon recht. Ich wollte längst aufbrechen. Sie schultert den kleinen grünen Rucksack, der neben einer Taschenlampe, eine Tüte hochbesteuerter Chips, ein Käsesandwich und eine kleine Flasche Merlot beinhaltet und steuert, ohne sich auch nur einmal umzudrehen, dem Ausgang entgegen. Erst als sie die Gartenpforte öffnet, hört sie ihr zartes Maunzen. Es liegt keine Forderung darin, auch kein Innehalten. Es sagt lediglich:
Ich komme mit dir.
Alina nickt. Dann fällt ihr Blick auf ihre Kleidung und sie muss grinsen. Der warme Inselwind lässt ihren weißen Hosenrock ebenso tanzen wie das gleich gefärbte Katzenfell. Ist Weiß nun eine echte Farbe oder lediglich eine optische Täuschung wie Schwarz? Was meinst du, Tiger?
Mie,
zetert die Perserin. Sie ist kein Tiger, noch nicht einmal Streifen ziehen ihr Fell. Als Alina sich bückt, um sie zu streicheln, entwindet sie sich. Vor Alina liegt eine unbefahrene Straße und dahinter öffnet sich der Blick aufs Meer, das bis auf sein regelmäßiges Rauschen beinahe stillzustehen scheint. Eine gewaltige Bergkette rahmt das Bild rechter Hand. Auf der anderen Seite blinken in der Ferne Lichter. Und über Alina stehen sie endlich, groß und klar und erhaben. Die Sterne. Es sind nur wenige Schritte über die stillgelegte Straße. Den kleinen Mauervorsprung überwindet sie leicht. Alina springt und landet im abgekühlten Sand. Sie zerrt die Sandalen von den Füßen und gräbt die Zehen zwischen die feinen Körner. Irgendwann setzt sie sich, verharrt und lässt die Gedanken ziehen. Da ist das Bild von Emma, ihrer Tochter. Sie ist gerade 4 geworden und weint. Sie hat sich mit einer Schachtel Schokokekse auf das Baumhaus zurückgezogen, das der Vater ihr geschenkt hat, nur um kurz darauf zu verkünden, er werde ausziehen und Emma müsse ihn begleiten. Keine weiteren Erklärungen, weder für Emma noch für sie. Eine Umarmung, aus der sich die Tochter entreißt und die sie geschehen lässt, warum auch immer. Fragen, später drängender, die er in Küssen erstickt und ihre gedämpften Schreie, als er Emma mit sich zieht und einzig ein Schreiben vom neuen Förderprogramm des Staates zurücklässt, das von nun an auch Scheidungen ohne langwierige Auseinandersetzungen lösen will. Alina darf die Tochter einmal wöchentlich sehen, immer montags, und nur wenn sie die Bedingungen akzeptiert. Keinen Widerspruch einlegen, sich angepasst verhalten, die Tochter nicht gegen den Vater aufwiegeln. Dann Emma, einige Jahre später, eine Entfremdete, die Klavier spielt und schwarze Faltenröcke trägt, deren weiße Kniestrümpfe in Lackschuhen stecken und die auf ihre Fragen höfliche Antworten parat hat. Und wieder Emma, bei ihrem letzten Treffen, die die Hände ordentlich auf dem Schoß faltet, die Beine übereinander schlägt und vom Medizinstudium erzählt. Die sie Mama nennt, obwohl sie ihr nie eine Mutter sein durfte, und die vom Vater erzählt, der glücklich ist und geistesabwesend fragt: Du bist doch auch glücklich, oder Mama? Und Alina, die darauf nicht antwortet, stattdessen die Hand ihrer Tochter greift, die sich kühl anfühlt und deren Ringfinger plötzlich ein funkelnder grüner Stein ziert. Sie hat diese Ringe schon oft gesehen. Sie gleichen sich alle wie ein Ei dem anderen. Lediglich die eingravierten Nummern unterscheiden sich. Was hat das zu bedeuten? Fragt sie. Aber Emma antwortet nicht. Ihre Hand zieht sie schnell zurück. Sie gibt vor, etwas in ihrer Handtasche zu suchen, wird fündig. Es steckt in einem Umschlag, den ihr die Tochter reicht. Öffne ihn nicht, bevor du auf der Insel bist, sagt sie und setzt einen langen Blick und ein beinahe flehendes Bitte nach, das ihr so gar nicht entspricht. Nur deshalb hält sie sich daran.
Alina ist schwindlig.
Sie steht auf und stolpert beinahe über die Weiße, die sich zwischen ihren Beinen verheddert. Sie nimmt einen tiefen Atemzug, sieht ein letztes Mal aufs Meer und weiß, sie muss zurück ins Hotel. Ihr Regelverstoß kann noch nicht aufgefallen sein. Als sie sich umwendet, ist die Anlage hinter der Straße verschwunden. Da ist gar keine Straße mehr, eher eine Fußgängerzone, durch die sich plötzlich eine Menge fremder Gestalten schieben. Das kann unmöglich wahr sein, ich träume, denkt sie, aber die Gerüche, die aus den Garküchen und Ständen zu ihr hinüberwehen, wirken real. Einem Impuls folgend nimmt sie die Katze auf den Arm und folgt dem Menschenstrom, der sie aufnimmt und wie eine Woge mit sich zieht. Die Perserin maunzt. Sie hält Beschwerde an die Welt, aber so ernst kann sie es nicht meinen. Sie hält ganz still, die Krallen sind eingefahren. Willst du probieren? Asiatische Nudelsuppe mit Koriander oder besser noch den Leimfisch? Köstlich, sag ich dir. Ein junger Mann mit Sommersprossen und breitem Lachen, das ansteckend wirkt, winkt sie zu sich.
Alina folgt seinem Ruf.
Sie muss um Hilfe bitten, will sie sich aus dieser Situation befreien. Mit der einen Hand umklammert sie die Katze, mit der anderen durchsucht sie ihre Hosentasche nach Kleingeld, wird aber nicht fündig. »Ich habe kein Geld bei mir und ich suche mein Hotel. Ich weiß nicht, was passiert ist, ich finde es einfach nicht mehr.« Der Händler hält in der Bewegung inne, er scheint beinahe zu erstarren, bis er sich plötzlich wieder sammelt und einen geschäftigeren Ton anschlägt. »Ach so«, sagt er. »Kein Problem. Du bekommst den Fisch auch so. Bezahlst du eben das nächste Mal.« Er beeilt sich, ihr Essen fertig zu machen und wendet sich dann rasch dem nächsten Kunden zu. Die beiden Männer unterhalten sich im Flüsterton. Alina kann unmöglich hören, was sie sich zuraunen. Besser, sie mischt sich da nicht ein und verschwindet. »Danke für den Fisch«, sagt sie und will weitergehen, als sie der andere plötzlich am Arm packt, dicht zu sich heranzieht und kaum hörbar wispert, »Geh nie unter den Bäumen entlang. Hörst du? Halte dich immer rechts, auch wenn du im Kreis zu gehen scheinst, und verliere nie, auf keinen Fall die Katze. Hast du verstanden? Du musst daran denken. Hörst du?«
Alina versteht gar nichts.
Aber sie nickt und drückt die Weiße fester an sich. Die aber befreit sich mit einem gewagten Sprung und schlängelt sich durch die Massen. Alina folgt ihr, ohne sich umzusehen. Sie zwängt sich zwischen einem dickbäuchigen Mann und einer ihn umstehenden Gruppe von Frauen durch, die ihr irritiert nachsehen. Sie tritt einem Jungen von vielleicht 10 Jahren auf die Füße, entschuldigt sich und folgt der Perserin weiter im Menschenstrom. Sie rempelt eine junge Frau an, die ihr etwas in einer fremden Sprache hinterherruft. Seltsamerweise klingt ihre Stimme dabei freundlich und hell, aber Alina hat keine Zeit zu verlieren, sie wendet sich nicht mehr um. Irgendwann ist die Katze dennoch verschwunden, zwischen all den Füßen einfach entwischt. Wahrscheinlich sitzt sie jetzt auf einem der bunten Dächer, erhaben und putzt sich in aller Seelenruhe, oder sie ist ihrer Nase gefolgt und verlustiert sich mit einem Stück ergattertem Fisch. In diesem Gewühl zu suchen und fündig zu werden, erscheint aussichtslos. Alina lässt sich auf einen riesigen Stein am Wegrand fallen und vergräbt ihr Gesicht in den Händen. Die Sonne hat an Kraft gewonnen. Es ist unerbittlich heiß. Pappeln und Zedern säumen die Marktstraße. Es sind nur wenige Schritte. Warum eigentlich nicht? Weshalb soll sie einem Wildfremden und seinen mysteriösen Ratschlägen vertrauen? Wo ist sie hier nur hineingeraten? Das alles kann doch unmöglich der Wille des Kulturdienstes sein. Was hätten die davon? Sie wären dich los, antwortet eine zarte innere Stimme auf ihre unausgesprochene Fragen. Endlich wären sie dich los. Du bist für sie lediglich eine Belastung. Sie bezahlen dich, um sich deiner Bilder zu entledigen, nicht, weil sie sie schätzen. Sie finanzieren einen Urlaub und überlassen das Problem anderen. Für Menschen wie dich müssen Lösungen gefunden werden. Menschen wie ich, denkt Alina und hebt ihren Blick. Gegenüber ist ein kleines Café. War das vorhin wirklich schon da? Sie muss es übersehen haben. Die überdachte Terrasse birst aus allen Nähten. Beinahe jeder Stuhl ist besetzt. Alina probiert es trotzdem. Ihr Geld ist noch immer im Hotel, aber vielleicht macht der Besitzer eine Ausnahme, wenn sie ihm ihre Situation schildert. Der Schweiß steht ihr auf der Stirn, sie hat Kopfschmerzen, sie braucht dringend ein Glas Wasser. »Bitte«, sagt sie, »ein Glas Wasser, nur das.« Und dann erzählt sie irgendwas vom verschwundenen Hotel und den Bäumen, die sie ja meiden soll, und ob ihr vielleicht jemand helfen könne, es wiederzufinden. »Das Hotel«, sagt sie und meint eigentlich ihr Leben oder zumindest das, was sie bisher dafür gehalten hat. »Aber natürlich«, sagt eine männliche Stimme, und als Alina vom Über ihn und über die Situation hinwegsehen zum ihn ansehen übergeht, erkennt sie ihn plötzlich. Die Gesichtszüge hat sie aus ihrem Leben gestrichen, nicht aber vollständig vergessen, all die Jahre nicht. Die Augen blau wie das Meer, die Haare hell wie Wüstensand, das Lächeln, das Emmas gleicht oder glich, als sie noch bei ihr lebte. »Alexander?« sagt Alina jetzt. »Warum? Und weswegen bist du hier?« »Die richtigen Fragen, der falsche Zeitpunkt«, antwortet er. »Du hast Glück, verdammt viel Glück. Ich kann dir das nicht erklären, aber ich bin hier.« »Die Katze«, sagt Alina. »Sie ist weiß.« Ihre Sätze zerfleddern, zusammenhangslos und viel zu kurz, um auch nur irgendwas auszusagen. Sie weiß darum und erinnert sich an ihr letztes Bild, das sie mitgenommen haben. Darauf war sie zu sehen gewesen, die Perserin. Neben ihr lag dieser Ring, einer mit einer Nummer darauf, und die Augen ihrer Tochter schwebten über der Szenerie, beobachteten sie. »Trink erst mal, Alina.« Alexander lässt ein Glas und eine Karaffe mit eisgekühltem Wasser vor ihr abstellen. »Es wird dir merkwürdig erscheinen, aber alle sind hier, auf dieser Insel. All die, die du tot geglaubt oder die du in einem Winkel deines Gehirns abgelegt hast, in dem du sie nicht wieder auffinden konntest, sie sind hier und werden dir helfen. Iss nicht ihre Kuchen. Du hast doch nicht, oder? Wir sind frei hier, wirklich frei. Die wenigen Regeln, immerhin besser als in diesem vermeintlichen Zuhause. Das Meer ist hier, es wird dir gefallen.« Alina sieht ihn an und schweigt. Sie atmet hörbar, nimmt noch einen Schluck, sagt immer noch nichts. Die Bilder kommen jetzt im Sekundentakt. Alexander mit der kleinen Emma auf dem Arm, die Brücke, über die er nicht gegangen ist, die er unter keinen Umständen auch nur betreten wollte, ihr Lachen, das sich über seine Zweifel erhob. Er solle sich keine Gedanken machen, sie wären noch heute Abend zurück. Sie wolle die Stadt ja nur einmal gesehen haben. Eine Stadt, die keine Kriege, keine Arbeitslosen, keine Gescheiterten kennt. Das müsse man schließlich einmal gesehen haben. Das wäre doch wünschenswert, nachahmenswert. Die Schwarze, die er ihr wortlos in die freie Hand gedrückt hatte, die Weiße blieb bei ihm. Viel konnte sie nicht mitnehmen damals, wozu auch. Emma hatte sie auf die Hüfte gesetzt und eine Handtasche hing ihr über die Schulter. Das musste reichen. Und dann war die Brücke im Nebel verschwunden und mit ihr die Erinnerungen. »Die Weiße, sie ist hier, sie wohnt bei mir.«
»Dann ist ja alles gut«, will Alina sagen.
Aber die Worte bleiben ihr im Hals stecken. Nichts ist gut. Da ist Emma. Und da sind diese grünen Ringe und es wird andere geben, die hier stranden in diesem Hotel. Was wäre passiert, wenn sie sich an ihre Regeln gehalten hätte? Was, wenn ihr die Weiße nicht über den Weg gelaufen wäre? Was, wenn sie diese verdammte Brücke nie betreten hätte? Alina ist gealtert, ganz plötzlich. Die Haare sind weiß geworden, die Haut matt. Ihre Hände fühlen sich eiskalt an. Sie hält ihren Blick aufs Meer gerichtet.
Nachspiel. Alina fantasiert.
So sagen sie und meinen es ernst. Die wissenden Gesichter, die Bekannten und Freunde, sogar Alexander, dessen Namen sie ganz genau erinnert. Der klingt wie eine Kirchenglocke, ein bisschen zu hell für die morgendliche Welt, ein bisschen zu laut. Sie haben recht. Alle haben sie recht. Ich kann aber doch nicht ohne Emma. Und dann reißt der Gedankenfaden ab. Emma? Fragt Alexander. Sie muss ihren Namen laut ausgesprochen haben. In seinen Augen liegt keine Spur von Erkenntnis. Alina, sagt er besorgt und legt seine Hand auf ihre Stirn. Von was sprichst du? Alina deutet auf ihren Rucksack. Da ist unter dem Merlot und den Chips und dem jetzt übelriechenden Käsesandwich ein Umschlag verborgen. Sie zieht ihn heraus, er ist ganz zerknittert und riecht noch ein ganz kleines bisschen nach Salz und Meer. Bitte, sagt sie und reicht ihn Alexander. Öffne du ihn, er ist von ihr. Aber sicher, sagt er und lächelt dabei. Langsam zieht er ein Foto hervor. Es zeigt eine Katze. Sie ist schwarz. Irgendein Mix scheint es zu sein. Sie hat diese kahlen Stellen über den Augen. Und da ist dieser weiße Fleck. Ein weißer Fleck auf einer Landkarte, den er nicht füllen konnte. Die Antwort auf unzählige Fragen.
Emma, flüstert er, und keiner kann ihn mehr hören. Das Foto fällt wie ein welkes Blatt zu Boden.
Das war die Erzählung Die Insel von Tanja Steinlechner. Gelesen haben die fantastischen Anina Euling und Anna-Rebecca Seels. Tanja ist Schriftstellerin, Lektorin und Schreibcoach und leidenschaftliche Reisende.
Das Reisen macht uns sicher auch nochmal zu anderen, denn wir begegnen uns in dieser anderen Umgebung, also dieser ungewohnten Umgebung, die uns nicht zwingend vertraut ist, nochmal neu. Und das, glaube ich, ist auch der besondere Reiz am Reisen für mich.
Und auch 2020 ist sie deshalb gereist.
Ja, in diesem Sommer 2020 war das Reisen durchaus ein wenig anders.
Trotz der Pandemie war sie in der glücklichen Lage, auf die Kanarischen Inseln zu fliegen.
Und zwar nach Fuerteventura.
Und da war es im Sommer 2020 nicht nur so wunderbar und absurd schön wie zu anderen Zeiten, sondern auch leer und ruhig und beinahe unheimlich.
Ich habe es die dystopische Reise genannt. Und zwar war es berührend schön, weil so wenige Menschen vor Ort waren und ja, das Auge gar nicht wusste, wo es überhaupt einen Anker finden konnte. Also es war meilenweit nur Strand und Wasser und kaum andere Menschen. Und gleichzeitig lag genau darin auch die Dystopie, also eine Dystopie im Schönen. Ich erinnere mich daran, wie wir an einem sehr, sehr heißen Tag, also es muss über die 40-Grad-Marke gegangen sein, in den kleinen Lagunen lagen, die sich dort gebildet haben. Anders hätte man das am Strand gar nicht aushalten können. Und neben uns sehr, sehr lange niemand anderes war. Es gab keine Cafés am Strand, die geöffnet waren. Es gab keine Liegestühle, es gab keine Sonnenschirme. Die meisten Hotels waren noch geschlossen. Und in dieser Situation hat die Fantasie schon sehr Flügel bekommen. Es war alles vorstellbar. In jeder Richtung.
Tanja hat die Zeit und die Ruhe dann fürs Schreiben und Lesen genutzt, mit Blick aufs Meer, absolutes Premium, für Spaziergänge und Gedankenspiele. Aber anders als sonst war diese Entschleunigung dann eben doch.
Wo sonst das Reisen sicher auch Begegnung bedeutet hat mit anderen Menschen, mit fremder Kultur, war das alles ein wenig reduziert in diesem Sommer. Es war einfach eine Naturlandschaft mit ein paar Menschen, aber mit sehr viel weniger Menschen.
Und dieses sehr reduzierte, auf sich zurückgeworfene Dasein, das kennen wir wohl alle aus diesem letzten halben Jahr so ein bisschen, ob auf Reisen oder zu Hause. Tanja hat sich da aber einmal mehr an etwas erinnert, das das Leben und das Reisen gemeinsam haben und was auch ein bisschen die Idee hinter dieser zweiten Staffel von uns Semikolon ist.
Fernando Pessoa hat einmal gesagt, Lesen heißt durch fremde Hand träumen. Und Reisen ist für mich etwas ganz Ähnliches. Reisen wie Lesen bedeutet, durch fremde Hand zu träumen. Ich hoffe, dass das immer möglich sein wird.
Und genau das, liebe Tanja, hoffe ich auch sehr. Und vielleicht reisen wir ja noch eine Weile gemeinsam mit den vorgelesenen Texten. Für heute war es das schon wieder mit uns Semikolon. Gereist wurde mit der Geschichte Die Insel von Tanja Steinlechner. Gelesen von Anina Euling und Anna-Rebecca Seels. Die Musik war wie immer von Sir Henry. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Eure Tara.